192 Partien gemacht. Er war deutscher Meister mit den Kölner Haien. Rein optisch könnte er in diesen Tagen der Zwillingsbruder von Richard David Precht sein. Er ist Podcaster und hat uns damit etwas Grundlegendes voraus. Herzlich willkommen, Andreas Renz.
Hallo ihr zwei, hallo Helmut, hallo Frank.
Servus.
Hallo Andi, schön, dass du Zeit für uns hast. Erste wichtige Frage, wo erwischen wir dich und wie geht es dir?
Du erwischen tut er mich ja jetzt momentan in meinem Büro. Die Kids schlafen, die habe ich jetzt zu Bett gebracht. Mittlerweile lebe ich am wunderschönen Bodensee. Das ist ein bisschen meine alte Heimat, wo es mich zurückgezogen hat nach Köln, München, eine lange Zeit unterwegs gewesen, jetzt ein bisschen am Bodensee zurückgekehrt. Also back to the roots. Und genau, mir geht's gut. Ich bin vor 5 Wochen nochmal Vater geworden, zum 4. Mal jetzt. Und trotzdem was ganz, ganz Besonderes. Also eine ganz besondere Zeit und natürlich auch sehr anstrengend. Also ihr als Väter wisst es ja wahrscheinlich.
Ja, genau, wir hörten davon. Also zumindest, ich weiß, was das ist. Ich glaube, Helmut noch nicht ganz, aber auch der Kelch wird nicht an dir vorbeigehen.
Ja.
Wir fangen einfach mal an. Andi, während deiner Eishockey-Karriere oder davor hast du eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht. Das ist bemerkenswert. Wie lief das damals ab, so neben dem ganzen Eishockey-Training? Und konntest du aus der Ausbildung irgendwas für dich mitnehmen damals?
Du, auf jeden Fall. Ich meine, das war damals eine Zeit, ich glaube, ich hatte da eine super Möglichkeit damals bei der Bank eine Ausbildung zu machen und da war so die Bedingung, Andi, du musst halt besser sein wie 2,0 Schnitt, dann kriegst du ja alle Freiheiten und das habe ich auch immer geschafft und ich muss sagen, die Zeit hat mich sehr geprägt. Also ich habe 3 Jahre die Ausbildung gemacht und dann noch 4 Jahre auf der Bank gearbeitet. War eine sehr prägende Zeit, also wirklich, wir sind nachts, keine Ahnung, vom Auslandsspiel von Berlin um 6 zurückgekommen und ich war dann um 8 wieder in der Bank, Mittagspause, dann nach der Arbeit Krawatte aus, ins Stadion gefahren, trainiert. Also es war ich war rund um die Uhr beschäftigt, auch den Sommer über, wo die meisten dann Spieler dann freigemacht haben, habe ich 100% gearbeitet. Also es war sehr prägend. Also ich weiß, was es auch bedeutet, einfach 8 Stunden irgendwo am Schreibtisch zu sitzen. Ich weiß, wie es heißt, einer ganz normalen Tätigkeit nachzugehen. Deswegen, ich glaube, wenn du dann Profi wirst, du weißt es nochmal mehr zu schätzen, was du doch für ein Privileg hast, bei allem Stress, wo du hast, bei allem Druck, wo du hast, aber trotzdem, es ist ein absolut Privileg, Profi zu werden, so einen Sport auszuüben, so viel, natürlich Freiheiten zu haben und deswegen war es für mich, für mein Leben sehr, sehr wichtig, diese Zeit und natürlich auch, das ganze Kaufmännische habe ich natürlich immer gebraucht, weil ich doch immer neben dem Eishockey auch immer andere Dinge habe, immer Firmen gehabt und deswegen war das immer super für mich, dass ich da einigermaßen gut beschäftigt habe, was Kaufmännische angeht.
Das ist bei uns auch immer so ein bisschen Thema, wenn wir darüber reden, so eine Karriere nach der Karriere zu haben. Ist das so eine Lehre gemacht, Bankkaufmann? Das heißt, wenn es mit einem Profi nicht geklappt hätte oder eine Verletzung, who knows, hättest du da dann wieder nahtlos reinsteigen können, richtig?
Also das war natürlich damals der Gedanke. Also mein Papa, der hat mich immer ganz freigelassen. Der hat mir auch irgendwie nie gesagt, Andi, du musst. Aber er hat gesagt, schau mal, dass du so eine solide Ausbildung machst, dann bist du abgesichert. Und das habe ich gemacht. Sage, das war sehr wichtig für mich, auch zu wissen, ich hab was. Also ich stehe jetzt da nicht, wenn es nicht klappen würde, irgendwo da und habe dann gar nichts. Also ich bin zweigleisig einfach gefahren. Und das war einfach gut so. Und natürlich muss man wissen, wenn du einfach mal ein paar Jahre raus bist aus dem Business, also wenn du mal 10 Jahre nicht mehr bei der Bank warst und dann zurückkommst und sagst, hurra, ich bin wieder da, also da bist du einfach natürlich auch weg vom Fenster und trotzdem hast du eine Ausbildung, die hast du einfach und glaube, die Türen, irgendwo reinzukommen, sind dann ein Stück weit einfacher.
Ja, da zeigt sich wieder, Lernen ist nie verkehrt. wir kommen natürlich nicht weg, um über die Saison 2001, 2002 zu reden. Damals bist du mit den Kölner Haien im Finale gegen Mannheim deutscher Meister geworden. Beschreib uns doch mal dieses Gefühl, wie das ist, wenn du diesen Pokal in die Luft streckst. Ist das so dieser finale Moment, all dieser Mühen der letzten Jahre oder sehen wir das zu romantisch?
Nee, also ich glaube, das kannst du nicht romantisch genug beschreiben. Da fehlen aber oft die Worte. Ich glaube, wenn du einen Sportler darüber fragst, was bedeutet das, ist schwer. Keine Ahnung, ich war gefühlt fast 20 Jahre Profi und habe nur einmal diesen Pokal richtig stemmen dürfen. Das heißt, du weißt einfach, wie besonders das auch ist. Mhm. Wenn man natürlich meine Geschichte kommt, ich kam aus Schwenningen von einem kleinen Club und hatte damals ein Angebot, lang in Schwenningen zu bleiben, im Endeffekt so eine Art Rentenvertrag. Und dann war schon der Step nach Köln war für mich damals groß. Da war Köln einfach die Hausnummer in Deutschland. Da war lauter Stars im Kader und ich kam also ein bisschen als kleiner Junge von Schwenningen. Also der Schritt war groß. Und dann natürlich gleich in dem ersten Jahr da Meister zu werden, das war unbeschreiblich, zumal Köln immer mein Traum war. Ich war als Kind auf der Straße, war ich halt die Kölner Haie, das heißt, es war ein Kindheitstraum, überhaupt mal damals zu spielen in dieser Halle und dann im ersten Jahr natürlich Meister werden, das war einfach absolut unbeschreiblich, das ist natürlich Ekstase, auch wenn du das ganze Jahr siehst, wir haben lang unten rumgedümpelt, Trainerentlassungen, haben so damit Last Minute das Ticket für die Playoffs überhaupt gebucht und sind dann explodiert. Ja, und haben einfach da als Außenseiter diesen Pokal geholt, auch was intern in der Mannschaft los war. Wir waren ja auch sehr abgeschrieben. Da war intern war es echt schwierig. Wir haben uns dann zusammengerauft und da war es natürlich nochmal besonderer, wie wenn du natürlich am Anfang so eine Saison durchgehst, wo alles glatt läuft und am Anfang oben ist natürlich super, ja, aber so also wie Bayern München im Fußball, wo du halt schon am Anfang fast weißt, ja gut, du bist fast schon unschlagbar. Aber bei uns war es anders, deswegen waren natürlich die Gefühle und die Emotionen nochmal mehr da.
Ja, so wie du gerade schon gesagt hast, gepickt mit Stars, Alex Hicks, Mirko Lüdemann, Dave McElwain, das sind ja alles Namen. Und du kamst, wie du ja schon gesagt hast, als Neuzugang aus Schwenningen. Beschreib uns nochmal den Charakter in diesem Team, was dann am Ende Meister geworden ist. Du hast ja gerade schon ein bisschen angesprochen.
Ja, ich glaube, es gab so eine lustige Geschichte, mit der Topstar war der Corey Millen. Corey Millen, weiß nicht, ob ihr euch kennt, das war so ein ziemlich kleiner, hochbegabter Spieler, NHL-Spieler. Hochbegabt, hat aber sein ganzes Leben lang nie was gewonnen und es gab einen Grund, weil er einfach auch, muss man sagen, sehr egoistisch war. Es war ein Team mit Stars, aber sehr viel Ego, sehr viele Egoisten, wo auf sich geschaut haben und die haben alle noch nicht so viel gewonnen. Und ich glaube, was das Jahr gezeigt hat, wo wir einfach so außerhalb von den Playoffs haben wir uns wirklich zusammengesetzt. Also damals war Lance Netherick unser Coach und der hat uns dann mal 24 Stunden eingeschlossen in die Kabine, also wirklich 24 Stunden, wir durften 24 Stunden nicht raus. Und hat so, pass auf, macht was. Also wir saßen da wirklich da und haben uns dann angeschaut und dann wurde mal Tacheles gesprochen. Ich glaube, das war so der Turning Point. Und auf einmal haben so Superstars wie der Corey Millen angefangen, für die Mannschaft zu spielen und hat einfach so, pass auf, ich will nochmal was in meinem Leben gewinnen und ich glaube, wir können das, aber nur zusammen. Und das klar ist, was ich heute natürlich an Menschen weitergebe. Es war so ein Turning Point, dieses Zusammen. Es hat wirklich auch von vielen Einzelspielern wurde ein Team. Und das war natürlich damals sehr besonders. Und das hat uns natürlich auch nachher die Meisterschaft geholt. Das war dieser Teamgeist, dieses zusammen am Ende durchziehen. Das war einfach so ein Prozess, den wir da gegangen sind. Und deswegen war das Team, da gab viele Stars, aber keine Mannschaft. Mhm. Und die wurde erst durch viele Krisen, durch schwere Zeiten, wo wir in Köln eigentlich nur die, in der Boulevardpresse, die Kölner Thunfische, Kölner, keine Ahnung, Blindfische und Goldfische. Und also wir wurden ja nur beschimpft und die Fans ausgepfiffen und Gehälter gekürzt. Und also wir hatten wirklich alles in dem Jahr. Hat uns aber wirklich dann zusammengeschweißt und gesagt, pass auf, wir können jetzt hier einfach through the motion, wie der Kanadier sagt, einfach, wir können jetzt einfach das Ding abschreiben und sagen, okay, haben wir bald Urlaub oder wir machen was draus. Ich glaube, das ist da an diesem Abend oder in diesen 24 Stunden Kabine eingeschlossen passiert. Netherway haben sie trotzdem rausgeschmissen, aber der hat es dann schon gemerkt, was es jetzt braucht. Das war wirklich so der Turning Point bei uns.
Ja. Schon interessant zu hören, ja. Teambuilding-Maßnahme quasi.
Ja, Team, also man würde, aber ich glaube, das sind ja Dinge, die kannst du heute gar nicht mehr machen, da wird dein Trainer eingesperrt, also so was war. Also, war einfach lustig. Und wir haben es auch lustig, wir haben dann viel Bier geholt und viel Pizza und es war auch wirklich, wir haben dann auch lustige Spiele gemacht. Also es war einfach, und dann aber ging es dann schon darum, dass da Tacheles gesprochen wurde und dass der mal gesagt hat, pass auf, das belastet mich und das passt mir nicht. Und da kam alles auf den Tisch und da durfte mal jeder wirklich sagen und das kotzt mich an, dass du nur auf dich oder an deine Punkte denkst. Und ich sage ja, das war mächtig, das hast du schon gemerkt. Danach hat sich was verändert. Und das war sowas Magisches.
Ja. Echt interessant, Wahnsinn. Wenn wir jetzt mal auf dich schauen. Bei Elite Prospects haben wir mal geguckt, mit 1,83 und 94 Kilo hast du natürlich Gardemaße für einen Verteidiger. Uns interessiert immer, wie man dazu kam. Wie kam es dazu, dass du als Verteidiger gespielt hast, dass du Verteidiger wurdest und warum du nicht Stürmer geworden bist zum Beispiel?
Ja, du, also ganz lustig. Also grundsätzlich, meine Geschichte war, ich kam ja vom Fußball. Ich habe Fußball gespielt, bis ich 10 war. Und dann hat der Trainer zur Seite genommen und gesagt, Andi, du, das wird nichts mit dem Fußball. Mit den roten Karten schon im Kindesalter und den Fouls. Also hat mich da wirklich rausgeschmissen, was natürlich für einen 10-Jährigen sicher nicht schön war. So, und dann war natürlich die Frage, was machst du jetzt? Und Schwenning ist eine Hockey-Town und ich habe natürlich Eishockey auf der Straße gespielt, aber ich konnte nicht Schlittschuh laufen, gar nichts. Aber ich habe mir dann in den Kopf gesetzt, Eishockey zu spielen und bin dann dahin und dann habe ich der Trainer nur angeschaut und ich glaube, heute, ich weiß gar nicht, ob die heute noch ein Kind mit 10 überhaupt mitmachen lassen. Also der Trainer hat ein bisschen wenig Spieler gehabt, hat gesagt, okay, du kannst hier in die Ecke gehen, du kannst da hinten nach links und rechts üben und wenn du das kannst, kannst du mitmachen.
Ja.
Aber ich glaube, da hat was in mir begonnen, so ein bisschen dieser Ehrgeiz, dieser Biss, dieses, pass auf, ich werde nicht mehr, nicht noch einmal weggeschickt. Und dann habe ich mich da in diesen Sport reingebissen. Und ich glaube, das war so ein bisschen, ein Start und habe dann wirklich halt durch körperliche brachiale Gewalt, also ich habe meinen Körper einfach so gestählert, ich war einfach halt immer der Fitteste, weil ich halt mehr trainiert habe, weil ich mich gequält habe, weil ich einfach weiß, wie es ist, nicht dazu zu gehören, weil ich wusste, wie es ist, ausgeschlossen zu werden. Das war also ein bisschen mein Ansporn. War Stürmer, war echt ein guter Stürmer, also man wird es nicht glauben, also wenn man meine Punkte später sieht, ich war wirklich damals der Punktescorer im Team. Ja. Ich habe mit in der Baden-Württemberg-Auswahl in der ersten Sturmformation mit Jochen Hecht zusammengespielt. Ich war damals wirklich so ein Power-Forward, der brutal zusammengefahren hat, aber auch sehr gescored hat. Und irgendwann kam der Coach zu mir und sagte, Andi, wenn du Profi werden willst, ich glaube mir, als Stürmer schaffst du das nicht und musst Verteidiger spielen. Ich bin da fast durchgedreht. Also ich habe natürlich ich bin Stürmer, ich pass auf. Und der hat mich dann wirklich gesagt, nee, du spielst ab heute Verteidiger. Und ich habe dann wirklich, habe mich auf die Bank gesetzt, okay, dann spiele ich nicht mehr. Und habe dann wirklich auf Stur gemacht, aber irgendwann habe ich den Verteidiger gespielt. Er sagte, du kannst doch nach vorne, du kannst doch, aber glaub mir, du wirst nur als Verteidiger Profi, Stürmer. Da gibt es einfach bessere, mit höherer Qualität. Irgendwann sind die anderen auch so schnell und so stark wie du. Du hast die Technik nicht, aber Verteidiger, das schaffst du. Und dann, muss ich sagen, bin ich dem sehr dankbar, wo ich das damals gar nicht verstanden habe und habe dann angefangen, Verteidiger zu spielen und dann eher einen defensiven Part. Und so kam eigentlich diese Verteidigerrolle. Dann natürlich immer mehr in die Defensive, mehr auf Defensivspezialist ausgebildet worden, weil ich einfach gemerkt habe, okay, mit der Technik, das hole ich einfach nicht mehr auf, weil ich erst mit 10 angefangen habe. Und so kam ich halt eben zu der Rolle als Defensivverteidiger.
Ja, ist ja sehr interessant. Ja. Also viele Profis sagen ja so, mit 4, 5 sind sie auf Eis gekommen, aber mit 10, das ist schon echt, hat Seltenheitswert. Also dass man da nochmal durchstartet. Glaub,
wenn du da schaust, der Edi Lewandowski ist auch so ein Spieler, der hat auch so spät angefangen, aber normalerweise ist das, es war ja immer so, viele haben gesagt, weil ich halt natürlich nicht die gute Technik hatte, weil ich jetzt nicht der größte Schlittschuhläufer war, viele gesagt, der Andi, der hat vielleicht nicht so viel Talent.
Ja.
Ich glaube, der Uwe Krupp war es, sagt, Renzi, du hast brutales Talent, weil wenn du erst mit 10,5 anfängst, Schlittschuh laufen, wo andere schon 5 Jahre Schlittschuh laufen, das musst du erstmal wegmachen, weil gerade im Kindesalter ist wie bei einer Sprache, das geht ja in Fleisch und Blut übrig. Das heißt, ich habe das nie mehr weg. Ich war nie der Filigrantechniker, ich war nie der filigrane Läufer, das habe ich einfach nicht mehr gepackt. Und trotzdem muss man sagen, durch das ich so spät angefangen habe, war es schon, bin ich natürlich auch stolz. Ja. Das, was ich gepackt habe, das war wirklich halt durch Leistung, durch Einstellung, durch Kampf, durch Wille habe ich mir das rangeholt. Also mir wurde da auch nichts geschenkt. Das war wirklich halt eine harte Arbeit.
Stark. Darauf zielt so ein bisschen unsere nächste Frage ab. Also in diesem Podcast hören ja sehr viele Eishockeyspieler, auch die, die es noch werden möchten. Was gibt es, was Andreas Renz einem 10-jährigen, 15-jährigen, jungen Eishockeyspieler mit an die Hand geben würde, um Profi zu werden? Also welchen Tipp hättest du für ihn? Kohlenhydrate, Weißbier, whatever. Was könntest du ihm jetzt mit an die Hand geben?
Ja, also klar, ich bin natürlich aus dem Willen geprägt. Bei mir ist halt der Wille der Einstellung. Also das war halt bei mir das A und O, wenn du musst halt Feuer haben. Es darf halt nichts anderes geben, wie wenn du halt Profi werden willst. Du musst halt das leben, du musst es inhalieren, du musst es lieben, du musst dich quälen. Und ich sag ja so, ich gehe jetzt mal den Sport wechseln. Es gibt einfach die Top-Sportler, wo halt viele nur das fertige Produkt sehen und sagen, oh, schau mal, wie gut der ist, Crosby oder keine Ahnung, irgendein Fußballprofi. Aber wenn du auf die Historie schaust, das sind die, die auch am härtesten arbeiten. Das sind die, die den Platz am spätesten verlassen. Und so ist halt das, was ich kenne. Es gibt natürlich hochtalentierte Spieler, die ich auch neben mir hatte, die besser waren, auch im Nachwuchsalter, aber die haben halt einfach nicht den Willen gehabt. Die haben nicht so hart trainiert und irgendwann schlägt halt der Wille das Talent und es ist halt einfach so.
Ich glaube, es war damals Michael Jordan, der Basketballer. Der hat mal zwischendurch mal umgesattelt auf Baseball. Ich glaube, Helmut kennt die Story. Ich glaube, du das auch kennst, Andi. Der hat auch ein paar Spiele gemacht, ich glaube, für die Chicago White Sox oder sowas.
Ja, in den Minor Leagues.
Genau, der hat dann noch ein bisschen so auf Baseballspieler gemacht, ne? Aber der hat auch Tag und Nacht gearbeitet, ne, an seinem Körper. Ja. Weil du musst ja von Basketball auf Baseball umsatteln. Das ist ja was komplett anderes, ne? Und aber wie gesagt, der war nur im Fitnessstudio, ne? Also, echt krass.
Also es ist so, das gebe ich auch jedem jungen Spieler mit. Ich meine, ich habe da ja viele, viele bekommen, ich sage ja, und die Top-Jungs, also es waren auch die, auch bei den Haien oder sonst irgendwo, ja, das waren wirklich so die Top-Stars, die richtigen. Das waren die, wo auch am härtesten trainiert haben. Das war auch so. Ja. Das war die, wo wirklich auch da waren, deswegen auch in jedem jungen Spieler. Es ist schon der Einstellung, der Wille, der Biss, die Arbeitseinstellung jeden Tag, nicht irgendwann, nicht nur alle zwei Wochen mal. Es ist halt einfach jeden Tag.
Ja, ihr da draußen, wisst ihr Bescheid, was zu tun ist.
Ja, da muss ich auch viel, vielleicht ein paar Träume wegnehmen, aber es ist so, also ein bisschen.
Nein.
Nur Talent ist einfach so, das Talent muss arbeiten und es muss hart arbeiten. Ja. Und dann wird das was. Also dann hat, glaube ich, jeder junge Sportler da eine Möglichkeit.
2008 wurde dann bekannt, dass du eine Herzrhythmusstörung hast. Daraufhin hast du dich dann einer OP unterzogen. Und das ist jetzt nicht so die typische Verletzung, aka Bänderriss oder Prellung Handgelenk oder so. Was hat diese Diagnose damals mit dir gemacht? Also ich für mich hätte damit irgendwie ein größeres Problem im Profi-Eishockey.
Ja, es war natürlich schon für mich schon eine herausfordernde Situation. Ich habe das schon ein paar Jahre gehabt, und zwar war das eigentlich, es kam nur vor auf dem Eis, also vor allem bei der Schlagschussbewegung oder bei einem harten Check, wenn ich praktisch Druck auf den Brustkorb bekommen habe. Mein Herz liegt sehr weit nach außen gelegt, ist ein sehr großes Herz, und wenn ich einen Druck bekommen habe, eben auf den Brustkorb, hat der Knochen aufs Herz gedrückt und hat dann dort so ein extra Schläge ausgelöst.
Ja.
Dann eben eine Rhythmusstörung, die ging immer so 10, 15 Minuten. Ich bin einfach mit dem Puls nicht runtergekommen. Das heißt, der Eishockeyspieler ist natürlich ganz wichtig, wenn der auf die Bank kommt, wenn er sich erholt, dass er halt eben schnell runterkommt. Und ich saß dann draußen, keine Ahnung, mit 185er Puls und habe diesen Puls nicht runtergekriegt. Und habe mich dann viel checken lassen. Die Ärzte haben gesagt, pass auf, Andi, das ist komplett ungefährlich. Dein Herz ist so gesund, da passiert nichts. Aber ich habe halt gemerkt, meine Leistung in dem Moment in diesen Spielen geht einfach runter. Und ich habe dann eben 2008 dann gemerkt, es wird mehr. Es war auch schon die Ankündigung der Ärzte, es kann mehr werden. Und da in der Vorbereitung ist mehr und mehr geworden, wo ich einfach merke, okay, jetzt kommt so ein Punkt. Ich glaube, ja, jetzt ist dieser Schritt. Und ich bin dann nach München in eine Spezialklinik. Und ja, die haben mir dann so ein bisschen den Eingriff erklärt. Ich meine, das sind Ärzte, für die ist das Routine. Ich habe gesagt, okay, wir gehen einfach durch die Leiste rein und gehen dann eben mit einer Sonde ins Herz, suchen diese Stelle, und da veröden wir diese Stelle und fertig. Und ja, wenn wir halt zu viel veröden, dann ist halt die Sportlerkarriere vorbei. Das war dann natürlich schon für mich krass. Ich bin dann auch nachts aus dem Krankenhaus wieder abgehauen, weil ich einfach Bammel hatte. Und bin dann erst 2 Tage später wieder hin und habe gesagt, okay, ich mach's dann doch, weil ich einfach wusste, ich muss es tun. Also ich hatte dann wirklich Schiss.
Ja.
Auch als ich wusste, okay, da gibt es keine Narkose, es gibt auch keine Lachgase, es gab einfach gar nichts, weil ich gesagt habe, pass auf, wir müssen das bei vollem Bewusstsein machen. Das heißt, für mich war es schon Stress, da zu liegen. Es ist jemand in deinem Herz, ich habe das wirklich gespürt, und du hast da Drähte drin. War krass, auch eine krasse Lebenserfahrung. Ist alles gut gegangen. Ich war dann ein paar Tage später wieder auf dem Eis. Aber auch das ist natürlich eine wichtige Lebenserfahrung, gehört dazu. Einfach für mich als Paket, so was zu wissen, und Karriereende war natürlich da schon sehr nahe.
Okay.
Ja, krass. Wenn wir jetzt mal auf deine aktuelle Tätigkeit oder aktuellen Tätigkeiten schauen. Du bist ja unter anderem Experte bei Magenta Sport. Liebe Grüße an dieser Stelle an Alex Kunz und Thomas Wagner. Ja. Du hast also vom Eishockey ja noch nicht so ganz losgelassen. Wir finden, dass du das super erklären kannst. Vor allem mit deiner ruhigen Stimme kannst du das Wissen einfach super vermitteln. Also so kommt es zumindest bei Frank und mir an. Da fragen wir uns schon, warum Andi Renz nicht hinter einer DEL-Bande steht und die Schwenninger Wild Wings zur Meisterschaft führt.
Ja, gute Frage. Also, nein, ich habe ja diesen Weg eingeschlagen. Ich habe ja dann nach meiner aktiven Karriere, ich habe ja diese schwere Augenverletzung gehabt, die meine Karriere dann beendet hatte. Und habe dann den A-Schein gemacht, und mein Plan war damals schon, als Trainer zu starten. Habe dann in Schwenningen ein Jahr den Co-Trainer gemacht. Muss sagen, das war ein sehr schwieriges Jahr für mich, natürlich als Kapitän von der Mannschaft, dann als Assistenztrainer weiterzumachen. Ich meine, ich war mit den Jungs sehr eng. War sicher schwierig damals für den Cheftrainer, sicher damals schwierig für die Spieler. Wir hatten ein schwieriges Jahr. Also es war keine einfache Konstellation. Also es wäre wahrscheinlich besser gewesen, ich wäre einfach zu einem anderen Club, hätte da angefangen. Ich war einfach da sehr, sehr eng, war eine herausfordernde Zeit. Aber ich muss auch sagen, ich habe gemerkt, so wieder in die Mühle rein, wieder 7 Tage die Woche, wieder jedes Wochenende, wieder die Reisen. Und als Coach bist du einfach noch mehr drin. Also die Spieler nach dem Spiel sind im Bus und ja, früher haben wir ein Bier getrunken, heute trinken sie Energy Drink oder keine Ahnung, was sie trinken. Ja, du sitzt halt einfach unten, analysierst das Video, schneidest das Video, hast schlaflose Nächte, bereitest dich vor. Also es ist schon ein brutaler Job. Du musst da schon ready sein. Ich habe gemerkt, pass auf, wenn du das machst, also ich bin halt einfach ein Typ, wenn ich was mache, mache ich es richtig, da musst du dafür total brennen, da darf es dann auch nichts anderes geben. Es ist ähnlich wie dann als Spieler, da darf es dann irgendwie gefühlt nichts anderes geben. Und bei mir gab es doch Kinder, bei mir gab es Familie, bei mir gab es auch die Sehnsucht nach einfach Pause, Ruhe, mal den Kopf frei kriegen, habe dann gemerkt, es passt einfach nicht mehr, es ist nicht mehr meine Welt, obwohl ich es geliebt habe, also die Emotionen, ich glaube, ich hätte auch Ambitionen gehabt. Ich hatte auch Gespräche mit Clubs, wo ich Interesse war. Aber ich habe irgendwie für mich gemerkt, es ist Zeit, Zeit für was anderes, für ein neues Kapitel.
Unterschätzt man das denn, die Arbeit als Trainer, also als Spieler, wenn man den Spielerblick hat?
Absolut. Also als Spieler, da schimpfst du natürlich die meiste Zeit auf den Trainer und verstehst deine Entscheidung nicht und sagst, Entschuldigung, weghören, so ein Rindvieh, was macht er wieder? Deswegen war auch mit ein Grund, ich habe gesagt, okay, ich hab lange auf meine Coaches geschimpft und habe Dinge nicht verstanden. Und okay, wenn ich, dann will ich es auch mal selber machen. Ich will das spüren, ich will das riechen, ich will das schmecken, wie das ist. Und ja. Ich sage, es ist ein brutaler Job. Also nochmal, ich war nur Co-Trainer, ich hatte die ganze Verantwortung nicht. Und trotzdem bist du als Co-Trainer, bist du so ein bisschen Mädchen für alles. Du bist natürlich auch der so ein bisschen das ganze Video macht. Das ist echt harte Arbeit. Wenn die jungen Spieler noch auf dem Eis bleibt, das ist... Es ist echt ein harter Job und mittlerweile, ich sag ja, das ist Fulltime. Das Spiel ist vorbei, dann geht es das nächste Video. Du sag ja früher, da gab es dieses ganze Videomaterial nicht, dank Magenta Sport, aber du kannst jedes Spiel, du kannst dich tot analysieren und also mittlerweile ist es echt so aufwendig geworden, das darfst du nicht unterschätzen, natürlich auch der Druck. Und natürlich auch, das muss ich noch hinzufügen, also die Typen als Spieler, das habe ich natürlich auch mitgekriegt in dem Jahr, das war nicht mehr so meine Welt. Also ich komme noch aus einer anderen Welt, da waren noch ein bisschen andere Werte, es waren noch andere Typen. Was ich in dem Jahr so ein bisschen erlebt habe, war auch so, wie ich merke, okay, passt nicht mehr zu Andy Renz. Das war, ich glaube, der Typ Sportler hat sich auch verändert, muss man einfach sagen. Das ist so ein bisschen ja, mehr auf Ego, mehr auf sich selber, so was ich da mitbekommen habe. Und das hat auch nicht mehr, glaube ich, so ganz zu mir gepasst.
Finde ich aber auch gut, wenn man dann auch selber so zu der Erkenntnis kommt, es ist jetzt nichts mehr für mich, ich stehe da jetzt nicht hundertprozentig dahinter, dann muss ich eben einen anderen Weg gehen. Finde ich gut.
Ja,
neben Magenta Sport hast du ja noch eine ganz andere Mission. Du nennst es schlicht und ergreifend Revolution. Erklär uns doch mal, worum es dabei geht und was dich bewogen hat, dir die Haare lang wachsen zu lassen.
Also muss ich ein bisschen trennen, die Themen. Also die Haare, viele sagen, okay, Haare, weil du auf Spiri machst oder so. Ja, die Haare, muss ich sagen, liebe Grüße an Hans Zach. Ich weiß nicht, ob der auch euren Podcast hört. Aber der Hans war ja damals vieles verboten. Also lange Haare fand er nicht gut. gab einige Dinge, die er nicht gut fand. Und ich habe lange mit dem Hans gespielt. Das heißt, so lange Haare war so ein bisschen No-Go. Und ich habe dann gesagt, okay, wenn ich mal aufhöre mit Eisige spielen, dann gibt es mal lange Haare. Und die habe ich jetzt schon seit ein paar Jahren. Und fühle mich sehr wohl mit langen Haaren. Deswegen, also zum einen die langen Haare daher. Und du, ja, Revolution. Also ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. In Revolution steckt das Wort Love drin. Also wenn du das... ab dem zweiten Buchstaben ist umdrehen, also steckt die Liebe drin. Also ich spreche einfach viel über emotionale Themen, ich spreche viel über ja, Persönlichkeitsentwicklung, über ja, Menschen, die in Krisen stecken, die sich verändern wollen, die ja, einfach was Neues auf die Welt bringen wollen. Und daher so ein bisschen diese Revolution, da kommt schon der Sportler bei mir durch, der einfach ja, Menschen unterstützt im Veränderungsprozess. Genau, und deswegen kam es so ein bisschen, fand ich, ich spreche trotzdem eben über emotionale Themen, ich spreche auch mal über die Liebe oder viel über die Liebe, aber da das Liebe in Revolution reingepackt wird und Revolution für mich schon eher ein tougheres Wort ist, passt eben zu dem, wie ich mich sehe. Ich sehe mich als nach wie vor als toughen Typen, der ja einfach weiß, ja, was es heißt, sein Mann zu stehen auf einer Seite, aber ich bin mittlerweile sehr emotional, ich bin sehr empathisch, ich bin sehr feinfühlig, ich habe eine sehr weiche Seite, die ich schon immer hatte, die halt keinen Platz hatte. Und deswegen ist dieses Wort auch für mich sehr passend. Ich hoffe, das war jetzt gut erklärt.
Du hast ja auch einen Podcast, den du mit deiner Frau regelmäßig einsprichst. Jede Episode beginnt mit dem Satz, wie schön, dass du da bist. Das finde ich ist eine der schönsten Begrüßungen, die man so haben kann. Denn in der heutigen Welt geht es doch meist darum, was wollen sie und wie kann ich ihnen am besten Geld aus den Rippen leiern? Ausgenommen unserem Podcast natürlich. Wie kam es zu der Idee mit dem Podcast?
Ja, wir haben natürlich auch damals überlegt, was für ein Sprachrohr gibt es heutzutage? Wo erreicht man Menschen? Ja, und so kamen wir auf die Idee mit dem Podcast und ja, haben da Riesenfreude. Ich meine, ihr kennt das, es ist echt auch viel Arbeit. Die Menschen, die es hören, die hören das fertige Produkt, aber klar, ich mache alles selber, wie ihr wahrscheinlich auch. Ich schneide selber, ich vertone selber, ich bringe das alles nach außen. Ich habe da niemanden, der das selber macht. Deswegen ist es so ein bisschen unser Baby. Teilweise war es wirklich wöchentlich. Mittlerweile, klar, mit Kindern, mit da ist es echt ein Stress. Deswegen sind wir gerade so ein bisschen nicht im wöchentlichen Rhythmus. Aber es ist echt, echt mega. Wir hatten jetzt neulich, ich glaube, 25.000 Hörer, was für uns echt, echt mega ist. Sind wir stolz drauf, kriegen viel Feedback. Ich muss nur sagen, das ist wirklich immer nach wie vor auch viele Eishockey-Profis, aktuelle Profis auch hören. Gell? Das freut mich natürlich besonders, wenn dann doch, Anführungszeichen, harte Typen da mal eine WhatsApp kommt und sagen, Renzi, cooles Thema, hat mir da weitergeholfen, auch wenn es jetzt nochmal über eine Beziehung geht, über Liebe, also es ist wirklich dann teilweise, freut es mich, weil ich weiß auch, dass ja, viele Eishockey-Fans dabei sind und nochmal, es ist halt weg vom Sport, aber es geht da einfach um Themen, die mir am Herzen liegen und es ist ein schönes Format, um nach außen zu gehen.
Ja. Und wenn ihr da draußen nicht zu den 25.000 Hörern gehört, wir werden noch mal den Link in die Shownotes packen. Da könnt ihr selber überzeugen, dass vielleicht für 50.000 werden, wer weiß.
Ja, auch
wenn uns nicht so viele hören werden, aber schwamm drüber, passt schon, ist schon in Ordnung. Andreas, wir sind ja gerade im Jahr 2021. Die Welt aktuell ist nicht in seiner besten Verfassung. Wie schafft es Andreas Renz dennoch, so motiviert und positiv nach vorne zu blicken? Also, wenn ich jetzt zu Hause abends mit meiner Familie sitze und in den Garten schaue, weiß ich, viele Kilometer weiter weg ist es nicht so friedlich und so harmonisch. Bei mir persönlich hat das Thema Afghanistan letzten Monat hat mich emotional sehr berührt, auch sehr mitgenommen, was da so passiert ist, was mittlerweile medial schon wieder total vergessen ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Wie schaffst du das, trotzdem positiv nach vorne zu gucken?
Ich glaube, ich habe einfach einen anderen Blick auf die Dinge. Also ich sehe einfach die Dinge ein bisschen größer. Also kannst du dir vorstellen, ich schaue auf manche Dinge wie auf dem Spielfeld. Also ich schaue von oben runter und sage, okay, was passiert denn gerade? Was ist denn gerade los auf der Welt? Und ich glaube, ich schaue recht schnell, okay, was ist die Möglichkeit? Was ist die Chance? Das ist, glaube ich, der Blick, den ich habe. Wenn ich jetzt natürlich das C-Thema anspreche, Corona, kannst du natürlich sagen, oh Gott, Corona, was macht das? Also ich sehe das natürlich, okay, der Mensch wird eingeladen. Ja, der Mensch wird eingeladen, zu was wollen wir gerade nicht? Wir sollen vielleicht nicht so viel nach außen gehen, wir sollen nicht so viel feiern, wir sollen nicht so viel reisen. Das heißt, was ist die Möglichkeit? Also mehr bei sich zu bleiben, mehr bei sich schauen, seine Themen mal anschauen, mehr in der Familie zu bleiben, einen anderen Kontakt mit Kindern zu kriegen, mit der Frau zu kriegen, in Beziehung zu kommen, Maske, weniger reden, vielleicht mal eben Klappe halten und mal in sich reinhorchen. Da bin ich halt ganz ehrlich, das ist für mich ist einfach, zu was lädt dich das Leben gerade ein? Also was du in deinem Leben gerade hast, ich sage immer, okay, was willst Leben von dir? Und ich bin fest davon überzeugt, dass Leben nicht gegen uns ist, sondern für uns und das Leben lädt uns ein auch gerade und sprichst an, zum Beispiel Afghanistan. Ich glaube, damit umzugehen, ich habe auch gedacht, okay, wie kann man damit umgehen? Also wie kann ich jetzt noch heute einen Kindergeburtstag feiern und sehe die Bilder aus Afghanistan? Ich glaube, was mir halt geholfen hat, zu sagen, ich habe jetzt keine Scheuklappen. Also viele Menschen sagen, oh Gott, Scheuklappen, okay, oh Gott, die Welt, ich bleibe zu Hause und hier. Und ich glaube, wichtig ist, offen zu bleiben, die Welt zu sehen. Ja, die Welt brennt. Die Welt brennt wirklich faktisch, ja, mit Urwaldabholzung, Umweltthemen hier. Also das ist alles da. Und trotzdem zu schauen, okay, aber was ist jetzt gerade bei mir? Was tangiert mich gerade wirklich? Was ist ganz nah bei dir? Und du sagst auch, da ist Familie, da ist Kinder, da ist trotzdem ein schöner Tag. Ich kann jetzt natürlich sagen, Gott, ich kann heute nicht mehr lachen, weil da ist es so und so und da ist der Waldbrand und da ist das. Dann wirst du nicht mehr froh. Ich glaube, das ist so ein Mittelweg, den ich gefunden habe, das große Ganze zu sehen, zu wissen, was hier auf der Welt los ist, zu wissen, dass es brennt und dass es in manchen Bereichen 5 vor 12 ist oder schon 5 nach 12 und wir echt langsam aufwachen dürfen, alle. Ja. Und ich glaube auch, das ist die Einladung des Lebens gerade an uns Menschen. Das ist Corona für mich, ist eine Einladung für uns Menschen mal sich mit Dingen auseinandersetzen. Okay, was geht es jetzt hier wirklich? Also, ich habe manche Menschen erlebt, die sagen, pass auf, ich habe wieder einen Spaziergang gehabt, habe mir total gut getan, ich war in der Natur. Einer hat gesagt, pass auf, ich habe mich wieder mit meinen Kindern mehr beschäftigt, ich habe Homeoffice, toll, ich war zu Hause. Also viele Menschen haben was Neues entdeckt. Das war Zeit, weil wir Menschen auf keinem guten Weg waren. Wir waren sehr verschläfert, sehr mit den Scheuklappen, und das hat alle Menschen mal gerüttelt und das global gerüttelt. Und ich glaube, das ist wichtig. Wenn du das halt siehst, das ist natürlich auch mein Job als Coach oder als Mentor oder als Wegbegleiter. Ich gebe den Menschen einfach eine andere Perspektive, dass die rauskommen aus ihrem Sumpf und sag mal, schau mal, wenn du so drauf schaust, wie wär's denn dann? Und das hilft den Menschen einfach, wieder Licht zu sehen und sagen, oh ja, schau, ich kann jetzt immer nur den Schatten sehen, also die Krise, wie als Sportler, du kannst immer nur die Niederlage sehen oder kannst sagen, schau mal, das kann ich daraus lernen und wo ist die Lösung? Und dann bewegst du dich Richtung Lösung und hältst dich deinen Fokus auf dem Problem und auf der Krise. Mhm.
Das ist ja auch unter anderem Inhalt eures Podcasts, muss man auch mal noch sagen, also wirklich sehr schön auch herausgearbeitet, auch von unserer Seite aus ein großes Lob, wir hören da auch immer gern rein.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, du hattest das ja auch vorher schon ein bisschen angesprochen, so der Eishockeyspieler, der hat ja immer so die Stigmatisierung des harten Hundes. Eishockeyspieler sind tough, groß und stark. Und uns hat das bisweilen eigentlich immer mehr genervt als fasziniert, so diese Meinung. Jetzt hast du es vorher schon so ein bisschen angeklungen. Dir ist diese Meinung wahrscheinlich auch schon mal persönlich in der Karriere begegnet, oder?
Ja, ich meine, klar, meine Rolle war natürlich der Eisenrenz. Ich war der Unkaputtbare. Ich war natürlich.
Ja.
Das war natürlich mein Name. Natürlich habe ich mich irgendwo identifiziert damit. Ich meine, ich war der immer noch gepusht hat. Also auch wenn du 5-0 hinten warst, habe ich dann so: Komm, weiter, Jungs, und habe motiviert und gemacht. Und das war irgendwo mein Part. Und darum war ich ja auch stolz, keine Frage. Damit habe ich mich identifiziert, dafür wurde ich auch in die Teams geholt, dafür wurde ich auch einen Teil bezahlt, dass ich halt ein Motivator bin, dass ich der taffe Typ bin, dass ich da anderen Spieler Angst mache. Es war so ein bisschen meine Rolle und trotzdem hatte ich eine ganz sensible Seite. Ich hatte viel Kleinheit in mir, ich hatte viel Ängste vor den Spielen, teilweise bin ich aus der Leiter nicht mehr rausgekommen, weil ich einfach den Druck gespürt habe, weil ich für mich gefühlt immer an meinem Limit gespielt habe, einfach technisch. Für mich wusste, wenn ich jetzt zu einer Weltmeisterschaft gehe, zu Olympischen Spielen, das ist schon bei mir, dass ich mich überhaupt dahin gepusht habe, ja, allein schon mit meinen technischen Fähigkeiten. Also meine technischen Fähigkeiten waren vielleicht Oberliga, ja, maximal. Also und das dann wirklich zu pushen, du wusstest, ich muss jedes Spiel absolut an meine Grenze gehen, dass ich das Niveau halte. Deswegen, den Druck, den ich hatte, war, oder den Druck, den ich mir selber gemacht habe, war enorm. Deswegen habe ich mir die Hosen vollgeschissen vorm Spiel, wenn ich ehrlich bin, und war da eine Stunde lang auf dem Klo und hat den Druck und konnte nachts nicht schlafen. Also das ist an der Seite, aber nach außen haben wir das nicht gesehen. Nach außen hatte ich meine Rolle und wenn ich aus dem Klo rauskommen bin, war ich der harte Eisenrenz, der die Hallen zum Kochen bringt. Aber da habe ich mich halt reingepusht. Und deswegen, das ist natürlich auch, über was ich spreche. Das war eine Rolle, die ich eingenommen habe. Aber der sensible Mensch hier, der verängstigte Mensch, der hatte keinen Platz. Und der ist da fast zugrunde gegangen und der war aber immer da. Und das ist natürlich auch, was ich mit Menschen schaue. Jeder geht so seine Rolle im Leben und jeder hat seine Maske auf und funktioniert dann irgendwo. Aber was ist dahinter? Was passiert da? Und das kam dann natürlich bei mir nach oben, als die Karriere weggebrochen ist, habe ich mir gemerkt, oh Gott, was steckt da für ein sensibler Mann dahinter? Und ja, den durfte ich mich dann erstmal kümmern, weil der hatte eigentlich keinen Platz in meinem Leben.
Auch ist interessant. Du bist Vater von 4 Kindern. Eines kam vor kurzem erst dazu, hast du ja gerade schon mal angesprochen. Herzlichen Glückwunsch zu diesem wunderschönen Geschenk. Du gibst Schulungen, bist in DEL-Stadien als Experte unterwegs. Du machst Podcasts und ganz nebenbei bist du am Ende des Tages auch noch ein Papa und ein Ehemann. Wie schaffst du das, alles irgendwie unter einem Hut zu bringen? Und noch sein Büro zu streichen nebenbei, wie wir gerade sehen.
Momentan ist natürlich ist viel. Und ich glaube auch da ist es, ich bin mittlerweile sehr in der Hingabe. Also das Hingabe ist ein Wort für mich, das ist unglaublich wichtig. Ich bin mal bei dem, wo ich tue, bei der Beschäftigung, da bin ich einfach zu 100%. Also was den Menschen stresst, ist, wenn er, keine Ahnung, jetzt gerade einen Schirrspüler ausräumt und ich habe schon denkt, oh Gott, in 3 Stunden muss ich einkaufen, dann muss ich die Kinder abholen, dann bist du immer irgendwo und das stresst. Ich versuche halt immer, das, was ich mache, gerade da zu sein. Es gibt ja dieses eben hier und jetzt zu sein, durch das zu tun. Und dann höre ich mich auf, mich selber zu stressen. Ich sage, pass auf, ich mache gerade das und das mache ich zu 100% und dann kommt das und dann kommt das und ich kann mich nicht teilen. Und deswegen ist auch gerade, wie ich angesprochen habe, ich habe zum Beispiel jetzt auch meine ganzen Coachings gerade so ein bisschen runtergefahren, ich habe den Podcast runtergefahren, weil ich einfach weiß, jetzt ist der Papa gefragt. Und trotzdem habe ich in mir so Schatz, weil der Visionär ist da, der Umsetzer ist da, da sind viele Projekte gerade und trotzdem weiß ich, okay, jetzt bin ich da gefordert, da ist meine Rolle gerade und da ist meine Priorität Und das ist einfach wichtig zu sagen, okay, das ist meine Priorität, das ist meine Rolle, die fülle ich jetzt gerade auf und dann kommt schon wieder die Zeit. Aber wenn ich jetzt anfangen würde, Gott, jetzt alles gleichzeitig zu machen, dann arbeitest du dich auf und dann ja, geht es Richtung Burnout auch, was wir viele erleben, das ist dann einfach zu viel.
Ja, das stimmt allerdings. Andreas, unsere Fragen sind durch. Allerdings hätten wir noch ein kleines Entweder-Oder, wenn du noch Zeit hast.
Ja, gerne. Du hast Babyphone ist noch still. Solange das Babyphone still ist, bin ich ganz
offen. Perfekt, ich fange einfach mal an. Also entweder oder. Schwarzes oder weißes Tape?
Schwarz.
Tee oder Kaffee?
Aktuell Kaffee.
Haare offen oder zusammen?
Ja, momentan sind die Haare zu lang, deswegen gut.
Radio oder Podcast?
Podcast.
Gürtel oder Hosenträger?
Hosenträger.
Bier oder Wein?
Bier.
Sascha Bandermann oder Rick Goldmann?
Also am liebsten habe ich es im Duo, bin ich ganz ehrlich. Dann sind es am lustigsten.
Diplomatisch, okay.
Kampf oder Flow?
Flow, mittlerweile.
Langeweile oder positiv verrückt?
Ja, positiv verrückt.
Sehr schön, das sehr war's.
Mega, das war's. Da war der milde, da war der wirklich milde.
Andreas, es hat uns super viel Spaß gemacht und wir empfehlen allen HörerInnen nochmal deinen oder euren Podcast, was mit deiner Frau zusammen, das will man nicht unerwähnt lassen. Gibt es, glaube ich, überall, wo es Podcasts gibt, bei Apple, Spotify. Da muss man nur Revolution eingeben.
Ich glaube, der heißt, also We Are, der.
Stimmt, Podcast, We Are, genau.
Also We Are, großgeschrieben, der Podcast für die Revolution deines Lebens und Liebens, genau. Und dann, Spotify, dann werdet ihr uns finden. Mega, ich freue mich.
Super. Andreas, nochmal vielen, vielen Dank für deine
Dankeschön.
Zeit. Und wir wünschen dir noch ganz viel Erfolg und eine ruhige Nacht.
Jawohl. Danke. Ich danke euch. Hat mega Spaß gemacht. Alles Liebe, ihr Zuhörer. Und ja, wünsche euch einen schönen Tag, Abend, Morgen, gerade wo ihr den Podcast hört.